Kennt ihr das Spiel Monopoly? Monopoly? Wer kennt das Spiel Monopoly? Das ist eigentlich international bekannt, ne? Das gibt es überall. Würde mich mal interessieren, gab es das früher auch in der Sowjetunion?
Ja.
Ja, ist ja eigentlich so ein kapitalistisches Spiel, nicht wahr? Aber es gab es selbst dort, wunderbar. Ja, Monopoly. Stell dir vor, wir spielen zusammen eine Runde Monopoly. Habt ihr Lust? Die Regeln sind aber ein bisschen speziell. Die ersten 400 Runden müsst ihr alles, was ihr erwirtschaftet habt, mir geben. Die ersten 400 Runden, alles, was ihr erwirtschaftet, kommt auf mein Konto. Aber dann könnt ihr natürlich frei wirtschaften danach. Nach den ersten 400 Runden könnt ihr euch selber etwas aufbauen. Aber wenn ihr zu viel zusammenkriegt, wird es euch trotzdem wieder weggenommen werden. Und dann nach der 450. Runde, dann sind wir alle gleich. Dann könnt ihr spielen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. So, wer hat Lust mit mir zu spielen? Ihr findet die Regeln unfair? Sind sie irgendwie, ne? Diesen Vergleich von dieser Art Monopoly-Spiel hat Kimberly Jones gezogen. Sie ist Aktivistin bei Black Lives Matters. Und sie versuchte damit zu erklären, was dort gerade in Amerika passiert, wo rassistische Übergriffe, dieser Mord an dem Schwarzen George Floyd, große Gegenreaktion ausgelöst hat, Demonstrationen und teilweise eben auch so Gewaltausbrüche, Plünderungen. Und sie hat in einem YouTube-Video versucht zu erklären, warum das passiert. Und sie sagt, stell dir vor, wir spielen Monopoly und die ersten 400 Runden gehen alle an mich. Oder eben an den anderen in dem Fall. Ich glaube, und da müssen wir uns alle, wir sind fast alle, aber nicht alle, weiß, aber wir Weißen müssen uns alle klar machen, dass wir nicht im Ansatz erahnen können, wie die Lebenssituation eines Schwarzen in Amerika und vielleicht auch an anderen Orten dieser Welt darüber hinaus nämlich ist. George Floyd wurde am 25. Mai von weißen Polizisten bei seiner Festnahme ermordet. 8 Minuten und 46 Sekunden hat der Polizist sein Knie auf die Halsschlagader von George Floyd gedrückt, zu einem Zeitpunkt, wo dieser schon längst gefesselt auf dem Boden lag. 8, fast 9 Minuten hat er mit diesem Würgegriff ihn getötet, obwohl er schon aufgegeben hatte. Wie gesagt, die Folgen waren Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns. Und eigentlich überall auf der Welt. Heute ist der Sabbat, der internationale Sabbat für Flüchtlinge oder für die Flüchtlingshilfe. Und das hat viel auch damit zu tun, auch wenn George Floyd natürlich kein Flüchtling war, der hat in seinem eigenen Land gelebt, der war Amerikaner. Und trotzdem hatte er viel zu leiden und viele mit ihm. Ich möchte mit euch heute über das unappetitliche Thema Rassismus reden. Das macht keinen Spaß. Vor allem für diejenigen, die ihn erleiden und für uns, die wir uns mit einem Thema auseinandersetzen müssen. Wir wissen, dass wir eigentlich weitestgehend aus unserem Bewusstsein verdrängt haben. Denn wir müssen uns klar machen, Rassismus gibt es quasi überall. Auch in sogenannten christlichen Gesellschaften, was ja eigentlich überhaupt nicht vorstellbar ist, wie das möglich ist. Amerika ist eigentlich ein christlicheres Land als unseres. Aber es gibt viele Länder, wo das passiert und auch in Deutschland gibt es Rassismus. Und ich denke, wir sollten heute nicht über die USA reden, denn dazu fehlen mir die Kompetenz. Da bin ich nicht zu Hause, ich kenne mich dort nicht gut genug aus. Lasst uns über uns reden. Das Wichtigste ist vorneweg, tatsächlich sind sich heutzutage die Wissenschaftler einig, dass es das gar nicht gibt. Es gibt keine menschlichen Rassen. So wie wir vielleicht von Hunderassen oder von Pferderassen oder so etwas ausgehen würden. Es gibt keine menschlichen Rassen. Es gibt Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und anderen Haaren oder so etwas. Aber das ist alles eins. Unter der Haut sind wir alle gleich. Der Ursprung des Rassismus ist im Sklavenhandel und im Kolonialismus zu finden. Denn letzten Endes, als vor, sagen wir mal, grob 200, 300 Jahren dieser, oder 400 Jahren sogar schon dieser Bereich so richtig sich ausgebreitet hat, ist den Menschen damals auch klar geworden, als Christ geht das eigentlich gar nicht, jemanden zum Sklaven zu machen. Also musste man die Menschen, die man versklavte, entmenschlichen, zu Untermenschen machen. Und deswegen hat man diesen Rassebegriff erfunden und eingebracht und hat die Regeln des weltweiten Monopoly-Spiels geändert. 400 Jahre und darüber hinaus. Gibt es das auch in Deutschland? Wir Deutschen ziehen uns ganz gerne ein bisschen zurück. Kolonialmäßig haben wir nicht ganz so viel, glauben wir, nicht ganz so viel gemacht. Das stimmt nämlich nicht. Auch Deutschland hatte Kolonien und hat sich genauso verhandelten wie Engländer und alle anderen auch. Es gibt in unserem Land auch Rassismus. Teilweise ist er ganz offensichtlich, abstoßend. Wenn Neonazi-Horden auftreten und gegen wer weiß was alles demonstrieren, dann ist es offensichtlich. Aber das ist nur eine Minderheit, tatsächlich ein sehr, sehr geringer Teil in unserer Gesellschaft. Was, glaube ich, viel mehr verbreitet ist, ist ein versteckter Rassismus. Ich frage mal uns Weiße, wer von euch ist schon mal verdachtsunabhängig und anlasslos von der Polizei kontrolliert worden? Meldet euch mal bitte. Du bist schon mal kontrolliert worden. Das ist aber eine echte Ausnahme, nicht wahr? Das ist aber eine regelmäßige Erfahrung für Menschen nicht weißer Haut in unserem Land. Das ist nicht schlimm, die werden nicht erdrosselt dabei oder so etwas. Aber es macht einen Unterschied, wenn 10 Leute über die Straße gehen und der eine mit dunkler Hautfarbe wird angehalten. Ja, das mag jetzt vielleicht nicht am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr in der Fußgängerzone passieren, aber samstags abends um 10 oder 11 passiert das schon häufiger. Und es ist erwiesenermaßen schwerer für Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, in Deutschland eine Wohnung zu bekommen. Es gibt auch ganz großartige Wohnungsvermieter und Gesellschaften, die sich da wirklich keinerlei Hemmung geben und sagen, okay, wir lassen jeden da, wir gucken da nicht drauf, aber es ist nicht selbstverständlich. Und es gibt Untersuchungen, die erwiesen haben, dass wenn man sich mit einem ausländischen Namen auf eine Stelle bewirbt, die Wahrscheinlichkeit, diese Stelle zu bekommen, deutlich geringer ist, als wenn es ein deutscher Name ist. Und zwar hat man das mit getäuschten Bewerbungen gemacht. Man hat also Bewerbungsschreiben aufgesetzt, die wortwörtlich gleich waren, gleiche Noten, gleiche Qualifikation, gleiches Alter, alles gleich. Und einmal einen türkischen Namen eingesetzt und dann einen, keine Ahnung, Lisa Müller oder sowas, ja. Und die Bewerbung mit dem türkischen Namen ist gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Es gibt versteckten Rassismus in unserem Land. Und wenn wir das nicht akzeptieren oder nicht wahrhaben wollen, dann reagieren wir nicht angemessen. Es gibt aber noch eine dritte Form des Rassismus und das nenne ich den unbewussten Rassismus. Und an dieser Stelle muss ich mich selber auch schuldig bekennen. Weil ich es nicht gewusst habe. Kennt ihr diese Frage, wo kommst du her? Ist eigentlich eine ganz normale Frage. Wenn ich jemanden mit dunkler Hautfarbe frage, welche Antwort erwartest du? Hamburg oder Ghana? Einfach ganz spontan. Ja, wir würden natürlich erwarten, wenn wir jemanden fragen, bei vielen wissen wir das, dass du aus Madagaskar kommst, weil du als Gast zu uns gekommen bist, aber viele sind ja, leben ja hier, sind Deutsche, bloß haben eine andere Hautfarbe. Aber wir fragen nach einer Herkunft von vor, ich weiß nicht, wie viele Generationen. Dann müsste ich wahrscheinlich Polen sagen, weil Teile meiner Vorfahren aus dem heutigen Polen kommen. Ja, aber auf die Idee kommen wir nicht. Ne? Das ist etwas, was uns nicht bewusst ist. Oder der Reiz am Exotischen, ja, dass Menschen Afrikaner in die Haare fassen, weil das so lustig sich anfühlt. Aber das ist unanständig. Mir fasst doch auch keiner in die Haare, weil ich vielleicht ein bisschen hellere Haare habe oder so. Es gibt Rassismus, über den wir uns keine Rechenschaft abgelegt haben und das sollten wir tun. Es gibt viele Informationsquellen, wo wir das lernen können. Jetzt, wie gesagt, angesichts dieser Ereignisse und auch eines Tages gegen den Rassismus vor nicht allzu langer Zeit, haben eben viele Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, bei YouTube etwas hochgeladen. Man kann sich das anschauen. Es war überraschend, es gab einen Tag gegen den Rassismus vor ein paar Tagen. Das Tragische war, in unserem eigenen Fernsehen, im ersten Programm, gab es keine Sondersendung dazu. Es musste eine Satire-Sendung, nämlich die Kebekus-Show, das Thema Rassismus aufgreifen. Die haben das auf eine sehr feine Art und Weise gemacht, aber auch sehr konfrontativ, um uns wachzumachen. Aber ist das nicht überraschend, dass es so wenig Bewusstsein dafür gibt, wie relevant diese Dinge auch für uns sind? Aber ich halte hier keine politische Ansprache, ich halte eine Predigt. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was sagt die Bibel zum Thema Rassismus. Und dazu lade ich euch ein, dann auch gleich die Bibel aufzuschlagen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen Bibelkenner jetzt ein, oh, da gibt es einige Texte in der Bibel, die könnten schon ganz schön rassistisch sein. Ja, wurden da nicht die Völker gelost, die sollten ausgerottet werden von Israel, das ist doch Rassismus. Nein, das ist zwar schlimm und das ist auch nicht gut, dass das passiert ist, aber es ist tatsächlich kein Rassismus. Das Volk Israel hat sich mit seinen Nachbarn bekriegt, aber im Grunde war das Familie. Das war ein Volk in unterschiedlichen Nationen. Zum Beispiel Edom, eines der Nachbarvölker, gegen die Israel Krieg geführt hat, die gehen zurück auf Esau. Esau war ein Bruder von Jakob, der später Israel hieß. Also das war eigentlich kein Rassismus, aber auch nicht schöner deswegen. Nein, ich möchte zwei andere Texte mit euch anschauen und der erste Text, den finden wir auch im Alten Testament und zwar ist es das vierte Gebot und zwar nach der Version im fünften Buch Mose, Kapitel 5, Abvers 13. 5. Mose 5, Abvers 13. Den meisten von uns ist das Sabbatgebot in der Variante aus 2. Mose 20 im Ohr und deswegen hört hier einmal gut zu. 5. Mose 5, Abvers 13. Dort steht, 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel, noch ein anderes Tier. Auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Dein Knecht und deine Magd sollen genauso ausruhen wie du. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und mit großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Vielleicht gibt es deutlichere Antirassismus-Texte auch im Alten Testament, aber ich habe diesen ausgewählt, weil dieser Text ein Herzstück unseres Glaubens anrührt, gerade von uns Adventisten. Der Sabbat ist nicht nur ein Gedenktag der Schöpfung, das ist übrigens auch super aktuell, super spannend und sehr relevant, wenn wir über das Thema Klimawandel nachdenken. Also eigentlich haben wir als Adventisten die Themen der Zeit gewissermaßen vor uns in unseren Händen liegen, wir müssen sie nur ergreifen und ansprechen. Aber hier geht es um eine andere Perspektive für den Sabbat. Sabbat heißt, es gibt keine Sklaverei mehr. Und zwar nicht nur im theologischen Sinne, sondern ganz, ganz praktisch. Sabbat heißt, dass nicht nur du für deine eigene Ruhe, deine seelische und körperliche Gesundheit ruhen sollst, sondern dass du diese Ruhe, diese Freiheit, dieses Wohlsein gerade denjenigen verschaffen sollst, die scheinbar in der gesellschaftlichen Skala ganz unten stehen. Auch die Knechte, die Magd, eben auch der Fremdling, der in deiner Stadt wohnt. Es ist also nicht in Ordnung zu sagen, ich habe Sabbat, aber du bist ja jetzt eben, wie auch immer, keiner von den Guten, also kannst du ja fein für mich arbeiten. Das funktioniert nicht. Nicht nach der Bibel. Sabbat ist ein Antirassismustag. Wir haben jede Woche einen Tag, an dem wir uns daran erinnern sollen, dass Rassismus mit Gott nicht vereinbar ist. Übrigens waren die frühen Adventisten klare Sklavengegner. Die haben sich gegen die Sklaverei engagiert. Das ist der Ursprung unserer Kirche. Übrigens die Republikaner auch. Das war die Partei in Amerika, die die Sklaverei abgeschafft hat. Manchmal vergisst man seine Geschichte. Es ist wichtig, dass man sich daran erinnert. Im Neuen Testament wird es noch viel deutlicher, viel klarer. Es gibt viele Texte, die wir dort aussuchen könnten. Ich nehme nur einen, Kolosser 3, Vers 11. Kolosser 3, Vers 11. Wir haben vor einigen Monaten ja auch schon uns durch den Kolosserbrief hier hindurchgedacht. Ich habe dort viele Predigten gehalten und unter anderem auch darüber. Und tatsächlich ist dieser Vers 11 das Zentrum dieses Abschnittes, wo es darum geht, wie gehen wir miteinander um. Und in Kolosser 3, Vers 11 sagt der Apostel, dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk kommt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in uns allen lebt. Deutlicher kann man es eigentlich nicht aussprechen. In Christus gibt es keine Unterschiede mehr zwischen uns. All die Unterschiede, die wir sonst kennen oder aufbauen oder aufrichten, haben bei Christus keinen Raum. Es gibt keine religiösen Unterschiede, das finde ich total spannend. Er sagt, ob beschnitten oder unbeschnitten, egal. Es gibt keine kulturellen Unterschiede. Es gibt keine ökonomischen Unterschiede. Und wenn wir den Paralleltext aus Galater 3, 28 dazu nehmen, sagt er auch, es gibt auch nicht mehr Mann oder Frau. All das, wo wir Wände aufbauen und Menschen unterschiedlich einsortieren und versuchen, irgendwie Herrschaft übereinander auszuüben, wird durch Christus ein Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat keinen Platz bei ihm. Ich kann nicht Christus im Herzen tragen und auf andere herabschauen. Das funktioniert nicht. Und es gibt zahlreiche weitere Schriftbelege, die genau das Gleiche sagen. Galater 3, 28 habe ich schon genannt, oder einer der eindrücklichsten Texte ist Apostelgeschichte 10. In dem ganzen Kapitel wird deutlich gemacht, wie den Jüngern, den Aposteln, die Augen geöffnet worden sind für die Gleichheit vor Gott. Dass die Unterschiede, die sie für sich selber gesehen haben, ja, die Juden haben auf die anderen herabgeschaut, die durften noch nicht einmal zusammen an einem Tisch sitzen, das wurde von Gott umgedreht. Abgeschafft. Und im Vers 34, Apostelgeschichte 10, Vers 34, da fällt es Petrus gewissermaßen wie Schuppen von den Augen. Er sagt, jetzt habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. In Christus gibt es das nicht mehr. Christus stellt die Schöpfungsordnung wieder her. Wir sind alle gleich. Unter der Haut. Und wir könnten noch die berühmtesten Texte, die eigentlich am ersten mir eingefallen sind, noch dazu nehmen. Das Liebesgebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder die berühmte goldene Regel, behandelt die Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Ich meine, deutlicher kann man es doch nicht sagen. Aber diese Texte könnte jetzt ein in der Wolle gefärbter Rassist sagen, die Texte sind doch für die Gemeinde geschrieben. Paulus bezieht sich doch auf die Gemeinde. In der Gemeinde sind wir alle gleich und draußen. Aber überlegt einmal, wie unglaubwürdig wäre das? Wie unglaubwürdig, wenn unterschiedliche Regeln gelten würden in unserer Ethik, in unserer Wertschätzung, in unserer Wahrnehmung von Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und das finden wir auch nirgendwo in der Bibel. Jesus hat alle Menschen gleich behandelt. Das heißt, wir müssen ein Zwischenfazit ziehen. Die Bibel spricht sich nicht nur gegen Rassismus und rassistisches Denken aus. Die Bibel sagt, dass der zentrale Kern der Bibel, des Glaubens, dem Rassismus 100%ig entgegengesetzt ist. Christus und Rassismus schließen einander aus. Und was geht das uns an? Ich unterstelle uns allen erst einmal, dass keiner von uns hier ein solcher Rassist ist, dass er das so einfach raushaut und meint, was interessieren mich die Menschen. Ich glaube, dann wärst du nicht hier heute. Wir müssen eher über diese unbewussten Dinge nachdenken, über die verborgenen Dinge. rassistischen Dinge, die wir aufdecken müssen in unserem eigenen Leben. Rassismus ist eben nicht nur ein politisches Problem. Etwas, worum sich die Parteien oder die Polizei zu kümmern hat oder bitteschön anders zu kümmern hat. Die Polizei, auch in den USA, ist letzten Endes nur ein Spiegel der eigenen Gesellschaft. Und das, was in unserer Gesellschaft akzeptiert ist, das wird dort gemacht. Und wenn wir das akzeptieren, was dort passiert, dann machen wir uns genauso schuldig wie der Polizist, der in Amerika jemanden aufs Knie, mit dem Knie runterdrückt oder der hier anlasslos und verdachtsunabhängig doch immer nur die Gleichen kontrolliert. Wenn wir diesen inneren Verdacht in uns tragen, wie können wir erwarten, dass der Polizist diesen Verdacht nicht in sich trägt? Es geht um die Gesellschaft und die Gesellschaft, das bist du und das bin ich. Und wie wir uns verhalten und wie wir denken, so prägt sich diese Gesellschaft. Und wir als gläubige Christen sind ein Beispiel für diese Welt. Und wie wir uns verhalten, soll für die anderen Menschen vorbildhaft sein. Ich sage nicht, dass ihr das nicht seid. Ich möchte euch ermutigen, dieses Vorbild ernst zu nehmen und wertzuschätzen und zu sagen, unsere Ethik ist eben besser als die derjenigen, die auf andere Menschen herabschauen. Ich sagte gerade eben schon, die goldene Regel und das Liebesgebot sind mit dem Rassismus nicht vereinbar. Und die goldene Regel ist genau dieser Punkt, den Spieß einmal umzudrehen und zu überlegen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich an der Stelle desjenigen bin, der dort eben benachteiligt wird. Wie würde es mir gehen, wenn ich mich um eine Wohnung bewerbe und derjenigen schon die Klappen runterfallen, bloß weil er meine Haare oder meine Augen sieht? Rassismus kommt sicherlich aus unserer Geschichte und aus unserer Kultur. Aber Rassismus hat auch tiefere psychologische Gründe. Häufig ist er in der Angst geboren. Es ist ein natürlicher Reflex, dass wir Dinge, die uns fremd sind, erst einmal mit Vorsicht begegnen. Das ist eigentlich auch gesund, dass wir mit Angst auf etwas reagieren. Das ist ein Schutzimpuls. Aber wer in dieser Angst bleibt und diese Angst weiter schürt, der betreibt das Geschäft von AfD und Pegida. Angst soll überwunden werden. Und wie kann ich die Angst vor etwas Fremdem überwinden? Indem ich in die Nähe komme, indem wir einander kennenlernen, indem wir einander uns das Fremde vertraut machen. Es ist faszinierend, dass in den Regionen, in denen ein besonders hoher Ausländeranteil ist, besonders wenig Rassismus und Nationalismus Platz ist. Und die Hotspots des Rassismus in Deutschland, die Regionen sind mit dem geringsten Ausländeranteil. Das ist doch verrückt, oder? Das müsste doch genau umgekehrt sein. Aber ist es nicht, weil es nicht logisch ist. Und je mehr ich den anderen kennenlerne, desto weniger ist er noch fremd. Und brauche ich dann natürlich auch gar keine Angst mehr davor zu haben. Und so ladet einander ein, ladet eure Nachbarn ein aus anderen Kulturen und Ländern und lernt sie kennen. Antirassismus heißt nicht zwingend, dass ich alles okay finde. Es gibt ja nach wie vor kulturelle Unterschiede. Und natürlich soll jeder, der in unserem Land lebt, sich an die Gesetze halten, die wir hier haben. Aber nichts anderes wünschen sich genau die Menschen, die hierher gekommen sind. Unter diesen Gesetzen leben zu können, die wir auch haben. Nichts anderes als Gleichheit. Unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. Nicht mehr und nicht weniger. Lasst uns im übertragenen Sinne Monopoly spielen, aber mit fairen Regeln. Wir können den Antirassismus, den Kampf gegen den Rassismus nicht den Farbigen, Schwarzen oder den Ausländern überlassen, weil sie zu wenig Einfluss in dieser Gesellschaft haben. Diejenigen, die das ändern können, das sind wir und die das ändern müssen. Wir müssen unsere Stimme erheben. Wo immer wir auch sind, am Arbeitsplatz, wo wir Einfluss haben, im Alltag Zivilcourage zeigen, einmal widersprechen, wenn jemand etwas Rassistisches von sich gibt, vielleicht auch gerade diese unbewussten Dinge. Also ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr euch auf den Baseballschläger bewaffneten Skinhead loslegt. Also das ist natürlich nicht angemessen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Alltagsrassismus. Ganz besonders sollten wir unsere Stimme erheben in dem ganz privaten Rahmen. Am Stammtisch, würde man dann sagen, oder an der Kaffeetafel, wo manchmal rassistische Sprüche unbedacht rausgehauen werden und wo wir widersprechen können. Der rassistische Gewaltausbruch dieser Tage erschüttert uns. Die Bibel lehnt sich ganz klar gegen jede Form des Rassismus oder der Benachteiligung Schwächerer. Es ist eine Frage der Ethik und der Glaubwürdigkeit für uns als Christen, uns in jeder Form nicht nur gegen Rassismus auszusprechen, sondern ihm mutig entgegenzutreten, wo immer wir ihm begegnen. Und darin segne euch Gott.